und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, ich weiß, ihr seid das gar nicht gewohnt, die Regular Season ist vorbei und wir machen keine Folge über die Beschreibung der Saison, sondern die Dolphins haben ein Spiel extra gewonnen. Unglaublich, aber wahr. Richtig geil. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin. Die Premiere lasse ich mir natürlich nicht entgehen, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte unseres Podcasts keine Saisonabschlussfolge direkt nach der Regular Season machen.
Ja, das leider ist anders. Ja? Das ist anders. Leider, Micho kann nicht aus verschiedensten Gründen, seine Stimme ist leider immer noch angeschlagen auch, aber ihr kennt das, Ende der Halbferien oder nicht der Halbferien.
Des Schulhalbjahres. In NRW geht am Wochenende das Schulhalbjahr zu Ende.
So, der hat andere Dinge zu tun. Ja, und ihr wisst ja, wenn die Bills oder wir gegen die Bills spielen, normalerweise hätten wir jetzt tatsächlich ein doppeltes Jubiläum gehabt, weil David wäre das 10. Mal, glaube ich, jetzt als Gast hier gewesen. Aber David tummelt sich aktuell drüben in den USA rum und hat die Zeit seines Lebens. Grüße gehen raus. Richtig cool. Genießt die Zeit, David. Und wir haben aber einen Gast. Ihr kennt den Kollegen auch schon, weil Martin war auch im Fanclub-Mockdraft mit dabei. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich. Ich habe auch richtig Bock auf die Folge und ich denke, ich werde meinen Büffelbruder David ebenbürdig vertreten. Also Mafia Martin ist am Start und bereit. Das Mundwerk ist geladen, die Magazine klacken. Leute, lasst uns losballern. Ich kann es kaum erwarten.
Richtig nice. Martin, kurz zu dir noch. Wie bist du zu den Bills gekommen und was machst du bei den Bills Germany, beziehungsweise ich glaube, du hast ja selber so ein, du hast ja ein YouTube-Format, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, richtig, pass auf. Ich mache mit meinem anderen Büffelbruder Jens, wir machen den einzigen existierenden Buffalo Bills Podcast auf Deutsch. Das ist der Mafia Martin Smack Talk. Ich bin Mafia Martin, Jens ist Schwiegermutters Liebling und so haben wir das ganze Ding aufgebaut. Wir haben es aktuell nur über YouTube, da wir beide halt selbstständig sind, viel um die Ohren haben und wir eigentlich noch auf ein paar mehr Team-Member warten, die auch mehr technisch affin sind, dass wir uns vielleicht auch mal ausweiten können auf Richtungen wie Spotify, Deezer, ne? Oder über dieses Format Anchor läuft das, glaube ich, ganz gut. Und ich habe mich da schon ein bisschen schlau gemacht. Aber wie gesagt, ne, wir arbeiten dran, dass wir zumindest auch mal jede Woche Content bringen. Aber wenn wir uns spontan zusammenschließen, dann strukturieren wir schon die Folgen durch und haben auch jede Menge Leute bei uns aus der Community dabei, die echt Ahnung vom Football haben, sei es College, ob Scouting, wir haben für alles unsere kleinen Spezialisten und wir arbeiten dran und wie gesagt, gucken auch, dass wir uns mal eine Scheibe abschneiden können von einigen deutschen Fanclubs, wo ich sagen muss, die schon sehr, sehr weit sind. Ne? Ob es jetzt ihr seid, ob es die Jets sind oder ob es jetzt halt auch die deutschen Steelers-Fans sind mit Sascha und Sascha. Ich finde, die sind sehr professionell und das ist unser Ziel. Also dahin geht's. Wenn es nach mir geht, ne, wenn ich so eine kleine EDV-Ratte wäre und das alles könnte, ne, dann würde ich jeden Tag aufnehmen, weil reden über Football und über die Bills kann ich nonstop 24-7. Da habe ich gar kein Problem mit. Und ja, das dazu eigentlich, was ich in der Community mache. Ich bin auch mit David natürlich einer der Admins in der Bills Mafia Germany. Wir haben natürlich auch einen Verein und haben offiziell uns, glaube ich sogar, auch hat einer von uns sogar den Namen Bills Mafia Germany schützen lassen. Also wir sind offiziell eingetragener Verein und arbeiten natürlich dran, wachsen enorm. Ich muss halt sagen, so seitdem so ein bisschen der Josh Allen-Hype kommt, kommen auch immer mehr Fans. Und wenn ich mal bedenke, als David damals die BMG da gegründet hat und die kleine Gruppe irgendwie 4-5 Leute hatte und wir jetzt schon 500-600 Leute sind, dann ist das schon ein geiles Wachstum so die letzten 4-5 Jahre. Und ja, zu mir, wie bin ich zu den Bills gekommen? Ich habe selber ja viele, viele Jahre Football gespielt, war ja auch mal Austauschschüler in den Staaten, habe Highschool-Football gespielt, ich war Defensive Tackle und ja, liebe eigentlich Football, seitdem ich 7-8 Jahre alt bin. Und ich hatte damals einen guten Freund in der Grundschulzeit, dessen Eltern tatsächlich Tampa Bay Buccaneers-Fan sind, seitdem das Team 76 gegründet wurde. Und die sind mehrmals im Jahr dort in den Urlaub gefahren. Und den habe ich natürlich in der ersten Klasse damals kennengelernt. Und Dickkopf, Sturkopf, wie ich bin, ne, immer mit dem Kopf durch die Wand, habe ich mir natürlich gedacht, ist ja alles schön und cool mit Tampa Bay, aber ich brauche mein eigenes Team. So, und damals, ihr wisst es selber, hattest du nicht noch nicht die Möglichkeit von Game Pass oder irgendwie im Wunschprogramm, dass es im Free TV irgendwelche Spiele gab. Das waren ja meistens, wer es noch kennt, auf DSF und Eurosport irgendwelche Zusammenfassungen und Highlights. Und was mich halt an Buffalo fasziniert hat, 4 Super Bowls hintereinander verloren, hin oder her, der Kampfgeist, da immer wieder reinzukommen und einfach die Fans, ne? Dieses Scheißegal, die können auch nicht ein Spiel in der Saison gewinnen. Das Stadion ist restlos ausverkauft. Die Fans sind crazy. Und das hat mich damals einfach bewegt, diesem Team loyal zu bleiben. Ne? Und ich meine, ich bin es bis heute. 17 Jahre Playoff-Drought überlebt so. Das heißt, meine ganze Zeit von meinem 14. Lebensjahr bis zu meinem, wie alt war ich denn da? Ich glaube, 31, 32. Lebensjahr, habe ich keine Playoffs der Bills gesehen, habe aber trotzdem zu diesen Teams gestanden. Und jetzt tragen wir die Früchte. Und what a time to be alive als Bills-Fan, muss ich mal dazu sagen. Und ja, wie gesagt, ne, das erstmal so in Kurzfassung zu mir. Wenn ihr gerne noch mehr wissen wollt, schießt los. Und ich bin bereit, meine Freunde.
Da kommen wir sicherlich im Verlauf der Folge noch drauf. Und an alle, die zuhören, den Link zum Podcast findet ihr natürlich in den Shownotes. Lasst einfach ein Follow da. Caring is sharing und Support ist kein Mord. Ihr kennt das Spielchen.
Richtig. Und,
Tobi, Dolphins-relevante News, haben wir was?
Bis auf die diversen Verletzungen haben wir aktuell nichts. Ich glaube, die Franchise und alles, was damit zusammenhängt, die sind selber davon, vom eigenen Erfolg ein bisschen überrascht worden. Da tut ja, sie gut, nicht viel.
Ja, da kommen wir ja gleich zu. Ja, weil zu den Verletzungen kommen wir vermutlich dann, wenn wir über das Spiel konkret sprechen. Aber sprechen wir doch erstmal über das Spiel, was es uns möglich gemacht hat, jetzt das zusätzliche Spiel spielen zu dürfen bei den Bills. Und zwar die 11-6, der 11-6 Sieg gegen
die. War das nicht 9-6?
Nee, es gab mit auslaufender Uhr noch ein Safety. Die Kamera hat zu schnell weggefadet. Man sieht so am Ende des Spiels sieht man den einen Ref, der an der Goal Line steht, der zeigt noch Safety an, weil die Jets ja mit Laterals versucht haben, noch den entscheidenden Touchdown für sich zu machen. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, dann in der Endzone der Jets geht der Ball, glaube ich, hinten ins Seiten aus und das wird er dann als Safety gewertet.
Genau.
Das war vielen aber auch nicht klar, weil sie es einfach nicht mehr mitgekriegt haben.
Der Ref war auch ein bisschen verwirrt, wenn man sich das anguckt. Der war so,
nicht nur der. Ja.
Was mache ich jetzt? Ach, ich glaube, das ist eine Safety. Dann hat er sie noch angezeigt. Auf jeden Fall hat das für die Dolphins gereicht in einem Spiel ohne Touchdown. Tobi, wie hast du das Spiel gesehen? Was waren deine Eindrücke? Wie fandest du das Spiel?
Also schon allein aufgrund der Tatsache und der Personalsituation habe ich jetzt nicht so viel erwartet, aufgrund der Geschichte, dass die Dolphins entscheidende Spiele gerne mal verkacken. Ich hatte ja auf die Steelers in den Playoffs getippt. Wie ich das Spiel erlebt habe, Katastrophe. Also nervös bis zum geht nicht mehr. Voll drin. Ich habe im Vorgespräch zu Rico schon erzählt, zwischendurch bei einigen Referee Calls ist hier eine leere Cola-Flasche durch die Gegend geflogen und ich war völlig drin und am Ende war ich, egal wie das Spiel war, selig, dass sie es dann doch irgendwie gezogen haben. Und ich muss an dieser Stelle, das mache ich jetzt gleich vorweg, schon mal sagen, ich war ja der letzte Woche hier so die Kübel über Jason Sanders ausgeschüttet hat. Ich sag nie wieder was. Oder eben gerade jetzt erst recht.
Ja, aber ist schon richtig. Ich meine, viel konnte man nicht erwarten. Aber was ist dir denn hängen geblieben? Oder sagst du, mir ist gar nichts hängen geblieben, wir haben das Spiel gewonnen, abhaken?
Nein, also ich muss sagen, so in Anführungszeichen schlecht oder verheerend, wie man sich, wie man das im Vorfeld befürchten musste, fand ich das Spiel gar nicht. Also Miami hat es, als Raheem Mostert noch seine Handverletzung zum Beispiel nicht hatte. Der war ja, ich glaube, so gegen Halbzeit war der ja dann raus und kam dann auch leider nicht mehr wieder. Aber bis dahin hat Miami es gar nicht schlecht gespielt in der Offense. Also das sah schon relativ gut aus. Sie haben dann nur in den entscheidenden Situationen entweder dumme Strafen sich eingehandelt oder dumme Fehler gemacht. Über die Snaps von Connor Williams haben wir die ganze Saison geredet. Dass mal so ein Ding kommt und dass er mal einen am Quarterback vorbeisnappt, da musste man quasi schon mit rechnen. Also da kann ich jetzt im Nachhinein nur sagen, zum Glück war es Skylar Thompson so einigermaßen in der Spur, dass er den Ball noch gesichert hat. Aber dass das passieren würde, das musste man ja erwarten. Und dadurch wurde dann halt der ganze Drive gekillt. Also es sah offensiv nicht so schlecht aus, wie jetzt die 9 Punkte, die die Offense gemacht hat, aussagen. An der einen oder anderen Stelle, gerade auch als Sauce Gardner dann ein paar Snaps raus war, hätte ich mir vielleicht mehr Mut gewünscht. Aber ich denke auch, dass man das eher konservativ angegangen ist, um Skylar Thompson nicht zu überfordern. Man hat da schon gesehen, dass das ganze Playcalling und alles das, was Miami so offensiv gemacht hat, eher konservativ war. Was mir gut gefallen hat, war auf der Defense-Seite. Also da hat Miami relativ wenig zugelassen. Lag zum einen an der Schwäche der Jets-Offense, aber zum anderen auch an der Stärke in Anführungszeichen der Miami-Defense. Also die haben auch alles aus sich rausgeholt und bei denen hat man auch gesehen, die wissen, was da auf dem Spiel steht und was das für ein wichtiges Spiel ist. Also die haben sich das weitere Spiel durchaus verdient.
Okay. Ja, ich würd tatsächlich einfach mal bei der Defense einhaken, weil ich habe ja das ein oder andere gesehen auf Twitter, von wegen, ja, was für ein Spiel und so. Also, wenn ich mir das allgemeine Spiel mir jetzt anschaue, würde ich sagen, es war tatsächlich nicht schlechter, als ich dachte. Also es war mir eigentlich bewusst, dass maximal ein offensiver Touchdown würde dem Team wahrscheinlich schon reichen, um das Spiel zu gewinnen. So, und das wäre ja auch eigentlich so gewesen, wenn man sich das anguckt. Und beide Defenses mussten liefern. Die Jets-Defense liefern wird. Ich denke, das war relativ sicher, weil die Jets-Defense die ganze Saison geliefert hat. Das war einfach eine sehr, sehr starke Unit. Man könnte sagen, dass das vielleicht sogar eine Top 3, vielleicht sogar die beste Defense der Liga war, über die ganze Saison gesehen. Und was man dazu einfach sagen muss, ist, die Jets erfahren so ein bisschen das, was die Dolphins die letzten Jahre erfahren haben. Du hast eine Top-Defense, aber die Offense aus mehreren Gründen, sei es durchs Coaching oder durch schlechtes Quarterback-Play oder allgemein zu wenig Qualität. Jeder kann jetzt selber sich überlegen, was da auf die Dolphins und was auf die Jets zutrifft. Scheitern aber dann einfach daran, weil man sich die Defense, weil die Defense in der heutigen NFL zu wenig bewegen kann über eine ganze Saison, als dass die Offense das stützen kann. Und das ist halt passiert. Nichtsdestotrotz hat unsere Defense gegengehalten und wir haben zu Hause gespielt. Und zu Hause war unsere Defense dieses Jahr tatsächlich auch auf einem Top-Niveau. Unsere Home-Defense ist tatsächlich so eine Top-10-Defense, während unsere Defense auswärts wohl eher wahrscheinlich eine Bottom-10-Defense ist. Was, ja, müssen wir mal sehen, wie sich das dann äußert, wenn wir in die Zukunft schauen. Aber auf das Spiel jetzt, hier, wie heißt denn noch der Kollege Quarterback bei den Jets?
Oh. Joe Flacco.
Ja, Old Flacco. Wie kann ich ihn vergessen? Stand sehr, sehr häufig unter Druck. Also, der hat ja kaum Land sehen können und trotz dessen, dass er, glaube ich, die schnellste Zeit hatte oder die drittschnellste Zeit bis zum Wurf, stand er trotzdem bei 15 Passversuchen unter Druck von 33. Aber man muss auch sagen, die Dolphins haben ihn sehr, sehr oft geblitzt. 20 von 33 Spielzügen. Und das ist halt ja, sehr viel. Und ja, hat aber dazu geführt, dass Joe Flacco nichts wirklich was machen konnte. Ab und zu kamen die Pässe halt auf Garrett Wilson, aber der Rest war einfach komplett abgemeldet. Und das hat uns im Endeffekt nachher auch ja, den Pop ist so ein bisschen gerettet. Und in der Defense, Jalen Phillips wird immer besser, hat wirklich gezeigt, was er drauf hat. Und ja, der Rest war auch auf einem annehmbaren Niveau. Kader Kuhu hat wieder gezeigt, warum er da ist. Xavier Howard war nicht gut bis zum letzten Drive der Jets. Da hat er irgendwie auf einmal so sein altes Ich ausgekramt und meinte so, hey, jetzt die letzten 3, 4, 5 Snaps in der Saison, vielleicht spiele ich doch mal auf einem Niveau. Wir haben zwar viele dann hier Pass Interference da, Bullshit. Alter, wenn beide am Schubsen sind, dann ist das halt keine Defensive Pass Interference. Entweder wirst du für beide eine Flagge oder du wirst halt einfach keine Flagge. Und das haben die Refs in dem Moment richtig gemacht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich habe gesagt, ich sag nichts mehr über das Officiating, dementsprechend an der Stelle nichts dazu. Darüber hinaus war der Rest einfach auch da. Zach Zieler, Christian Wilkins haben die Mitte zugemacht, da kam nicht wirklich viel. Wir haben ab und zu den Lauf wirklich reingebracht, beziehungsweise stoppen können. Es war einfach rundum wieder eine gute Defense-Leistung. Und ja, einmal hatten wir ein bisschen Pech, als der Fumble gefallen ist, aber er dem Running Back der Jets quasi direkt wieder in den Magen gefallen ist und der eigentlich nur Danke sagen musste. Das wäre natürlich so das frühere Signal gewesen, dass wir es gewinnen können, weil ich glaube, das war so eine 2, 3, 4 Yard-Line oder so. Das wäre dann richtig, richtig gut gewesen. Ja, und darüber hinaus war das von der Defense einfach so, wie man sich das wünscht. Kommen wir zur Offense. Ja, Skylar Thompson hat eigentlich das gemacht, was er machen musste, und zwar keinen einzigen Fehler. Es war kein Wurf dabei, der gefährlich wurde, dass er vielleicht zu einem Turnover, zu einer Interception führt. Einmal hatte er dieses krummelige Ei auf Gesicki, das war ziemlich witzig. Er hat sich einmal hervorragend rausgedreht und nochmal einen Pass im Scramble kurz vor knapp angebracht. Das war wirklich gut. Insgesamt war es aber sehr, sehr überschaubar. Ja, was man auch dieses Mal wieder gesehen hat, Skylar Thompson hat einen First Read und hat danach keinen Read mehr. Der hat den Read, das war ein Spielzug, da hat er Waddle und Hill laufen quasi die gleiche Route und der eine links, der andere rechts und Thompson bleibt einfach auf seinem First Read, der Waddle war in diesem Fall hängen. Und Hill war weit offen. Das wäre ein easy First Down gewesen. So war es, glaube ich, dritter Versuch. Und dann halt haben wir gepuntet. Ärgerlich. Das ist halt wirklich ein Thema, wo man aufpassen muss, beziehungsweise was jetzt fürs Bildspiel dann interessant werden könnte. Aber er hat gegen eine Top-3-Defense keinen Fehler gemacht. Und das hat nachher gereicht, um das Spiel zu gewinnen. Ja, also er musste nichts anderes machen. Das kommt den Dolphins so ein bisschen bekannt vor aus den letzten beiden Jahren, weil da haben sie quasi so viele Spiele gewonnen. Nur für die Playoffs hat es im Endeffekt nicht gereicht. Was mir aufgefallen ist, sowohl Smythe als auch Gesicki wurden deutlich mehr eingesetzt als vorher. Die beiden hatten zusammen genauso viele Targets wie Jill, warum? Wie Hill und Waddle. Oh, ich krieg diesen Sprachfehler nicht mehr raus. Aber wie Waddle und Hill, die hatten quasi beide, also alle von denen hatten jeweils 5 Targets und Hill hatte halt nur 2 Receptions für 23 Yards, aber wir haben die Tight Ends jetzt mit Skylar Thompson wieder mit eingebunden, eben weil da die Tiefe nicht so da war. Zwar hat Jalen Waddle auch viele Bälle sehr kurz gefangen, der hatte eine Average Depth of 5.6 Yards, aber das war halt gut. Was man noch sagen muss, Erik Isukanma war das erste Mal mit dabei, hat jetzt nur ein Target. Schauen wir mal, ob der wieder mit dabei ist, wenn wir jetzt gegen die Bills spielen. Das war aber für mich mal eine schöne Überraschung, weil ich hatte mir eigentlich mehr auf von Isukanma diese Saison. Aber es ist halt leider nicht so und dementsprechend ja, war das aber nicht schlecht. Zum Lauf, Tobi, hast du schon gesagt, Mostert hat da sehr, sehr gut geliefert. Aber auch Wilson war jetzt nicht so schlecht, muss man sagen. Also wir hatten die Saison schon Spiele von beiden, die deutlich schlechter waren. Und das ist vielleicht etwas, wo man nachher gegen die Bills auf jeden Fall drauf aufbauen kann. Was mir noch so ein bisschen Flauigkeit im Magen beschert, ist einfach unsere Offensive Line. Das war halt wieder mit Eckenberg auf Guard und Shell auf Right Tackle. Das ist einfach eine massive Schwächung. Ja, ich meine, Greg Little war jetzt nicht übertrieben gut, aber es war in Ordnung. Es ist kein Vergleich zu Terron Armstead in keinster Weise, aber es war okayisch. Aber Eckenberg und Shell, das tut halt richtig, richtig weh. Und ja, da kannst du nicht mehr wirklich viel, also weiß ich nicht. Also es ist halt, wo ich sage, du brauchst halt eine Line, wenn du zwei Schwachpunkte hast, dann ist das mindestens ein Schwachpunkt zu viel, weil ich habe das ja letztes Mal schon mit diesem Glas Wasser verglichen. Es ist halt, und das war jetzt auch wieder der Fall, natürlich haben die Jets eine starke Front, weil sie eine starke generelle Defense haben und manche Pressures der Jets, die waren auch dadurch erzeugt, dass die Coverage so gut war. Aber das war echt, individuell hatten die Jets 27 Pressures, wir hatten 17. Und bei uns sage ich schon, das war gut. Aber es gab genau einen Spieler. Tobi, welcher Spieler der Jets hatte keinen Pressure von 14?
Welcher Spieler der Jets? Also die beiden Williams hatten auf jeden Fall einen.
Ja, okay. Nehmen wir die Cornerbacks raus. Okay, es hatten 14 Spieler der Jets, wurden in dem Spiel im Pass Rush eingesetzt.
Ja, wenn mir noch 5 Sekunden Zeit gibt, dann habe ich so viel geredet, dass ich es nachgeguckt habe.
Nee, zu spät. Quan Alexander, der hatte aber auch nur einen Snap im Pass Rush. Genauso Quincy Williams, ein Snap im Pass Rush, ein Pressure. CJ Mosley, 2 Snaps im Pass Rush, ein Pressure. Michael Carter, der zweite, ein Pass Rush Snap, ein Pressure. Leute, also ich weiß, das sind dann immer natürlich schwierig, weil das sind dann Blitzes, aber das ist echt ganz, 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 ganz schwere Kost. Skylar Thompson stand bei 16 von 31, bei 18 von seinen 33 Versuchen unter Druck. Die Jets haben ihn 5-mal geblitzt. Ja, also das spricht schon Bände. Und dafür hat Skylar Thompson es gut gemacht. Das war schon gut. Natürlich, es gab kaum Bälle, die 10 Yards oder weiter geflogen sind. Da möchte ich jetzt gar nicht drüber anfangen. Es sind von den 31 Passversuchen waren es genau 8, die 10 Yards oder weiter geflogen sind. Ja, das nur, um euch da mal so einen grundsätzlichen Umriss zu geben, was wir von dieser Offense jetzt gesehen haben und ob das jetzt gut oder schlecht war und so weiter und so fort. Es hat für 11 oder 9 Punkte, also es hat für 9 Punkte gegen eine der besten Defenses der Liga gereicht. Ein bisschen schwer auf der Brust, Tobi.
Was ich teilweise beim Zugucken des Spiels immer so negativ bemerkenswert fand, ist, dass viele Blocking-Schemes durch die O-Line auch einfach nicht sauber ausgeführt worden. Da sind ja teilweise die Verteidiger ungeblockt durchgekommen, weil die Leute in der O-Line gar nicht wussten, wen sie denn jetzt zu blocken haben. Oder dann sind sie dran vorbeigegangen. Das fand ich so erschreckend, dass das möglich ist. Ne, dass die Leute gar nicht wissen, was sie da tun.
Ja, gut, ja, also wie gesagt, das ist meistens bei den Leuten, die halt die ganze Saison nicht so gut spielen. Ich könnte wahrscheinlich so 20 Snaps direkt zeigen in den Spielen, wo Eckenberg genau sowas gemacht hat. Aber ja, das gehört halt dazu, warum gewisse Spieler kein gutes Standing bei uns aktuell in der Mannschaft haben, beziehungsweise von außen kein gutes Standing haben und warum unsere Quarterbacks grundsätzlich so viel unter Druck sind. Das ist halt leider so und lässt sich
vermuten. Zum Sonntag wird da noch mehr unter Druck sein.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das kommt halt darauf an, wie häufig geblitzt wird und wie die Dolphins damit tatsächlich umgehen. Aber das ist halt, die O-Line ist halt einfach inzwischen, wenn Armstead nicht spielt, sind wir halt wieder irgendwo Nummer 32, 31, 30 der Liga. So, da kann auch Connor Williams, wenn ich die Snaps von Connor Williams noch weglasse, dann ist das ein guter Center. Und ein Rob Hunt auf Guard können da nicht viel machen. Das ist leider einfach so. Und ja, insgesamt haben die Dolphins das Ding nach Hause gefahren. Aber was einem auffällt, ist, natürlich haben die 49ers nicht so viele Verletzte. Aber unser System, unser Offensive Scheme ist nicht so Quarterback-proof wie das der 49ers und von Mike Shanahan. Das muss man Kyle Shanahan, nicht Mike. Mike war der Vater. Von Kyle Shanahan. Das muss man einfach so festhalten. Und ja, insgesamt würde ich das Spiel aber so bewerten. Es war okay. Man hat genau das geholt, was man holen musste. Und Skylar Thompson hat zumindest so ein bisschen Zeit gekriegt, sich einzugrooven und hat keine Fehler gemacht. Klar, das wird halt auf Dauer nicht reichen, aber es hat in diesem Fall gereicht. Tobi, möchtest du noch was zum Spiel sagen?
Wir haben gewonnen, das reicht.
Ja, ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Da wir ja diese Woche kein Roundup von Micho haben, was ja logischerweise ist, weil Micho ist nicht da und sonst wäre es ja schon davor gewesen, wollen wir jetzt, bevor wir zum Spiel der Bills gegen die Dolphins kommen, einmal kurz grundsätzlich die Paarungen durchgehen und einfach sagen, wen wir vielleicht vorne sehen. Und das erste Spiel sind tatsächlich die San Francisco 49ers gegen die noch reingekommen sind, die Seattle Seahawks, weil die Seahawks haben gewonnen und die Lions haben die Packers geschlagen. Übrigens, ich glaube,
Richtig gut. Sorry, wenn ich unterbreche, ne? Aber Dan Campbell und Detroit, du wirst sehen, die nächsten 5 Jahre, die werden ein Problem werden in der NFC North.
Glaube ich auch. Ich bin komplett bei dir.
Vielleicht bei Fantasy Football nicht so, ne? Für alle Leute, die in der Keeper League Amon-Ra St. Brown haben, warte mal erstmal ab, bis Jameson Williams in Fahrt kommt nächstes Jahr. Dann ist da Game Over, Alter. Dann sieht Jared Goff aus wie Joe Montana in den 80ern. Das schwöre ich dir.
So ungefähr. Ja.
Also die Jungs habe ich ganz großes Respekt vor, weil es auch eine Leidenstruppe ist. Guck mal, wir alle haben so lange gekämpft, bis wir irgendwie mal wieder in die Playoffs gekommen sind. Sei es ihr, die Jets kämpfen immer noch, sind gut dran auf dem Weg mit einer geilen Draft. So, Buffalo hat es jetzt endlich mal geschafft nach 17 Jahren und ist jetzt die letzten Jahre deutlich vorne mit dabei. Und ich sag dir, mit Detroit ist die nächsten Jahre richtig zu rechnen. Und ich glaube, die Offense wird ganz böse die nächsten Jahre werden. Ganz, ganz böse bei denen.
Ja, vor allem haben die Lions ja immer noch auch die großen Draft-Pakete, die sie nutzen können. So, also da ist halt wirklich noch viel möglich. Und ich gönn's ihnen auch. Ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass deren OC irgendwo anders hingeht als Head Coach. Das fände ich in dem Moment ein bisschen schade, muss ich sagen.
Wen meinst du jetzt? Wer ist eigentlich deren OC?
Ben Johnson?
Ja, genau, Ben Johnson.
Ja, aber ich glaube, dass ganz viel von Dan Campbell auch kommt. So, das ist ähnlich jetzt so wie Brian Daboll ist ja zu den Giants gegangen. Guck mal, wie erfolgreich er da gleich im ersten Jahr eingeschlagen ist. Der Bills OC, der auch seit Beginn von Josh Allens Karriere in Buffalo war. So, und im Endeffekt hat der einfach nur der Quarterback-Coach Ken Dorsey, der ja damals auch schon Cam Newton zum MVP gecoacht hat, als QB-Coach, hat das Ruder übernommen und die Offense rollt genauso weiter. Weißt du? Also ich denke einfach, wenn man gezielt seine Hausaufgaben gut macht und einen guten Nachwuchs sucht, dann kann man schon fündig werden. Weißt du? Und,
ja, aber lass ihn erstmal seine Interviews machen. Vielleicht ist das so wie bei Eric Bieniemy. Vielleicht ist er dann einfach als Head Coach auch in den Interviews nicht so, dass die Teams sagen, ja gut, den nehmen wir dann, wir müssen es einfach abwarten.
Manchmal dauert das auch, ne? Brian Daboll war ja das Jahr davor, bevor er Giants Head Coach war, war er auch überall schon als Top-Head Coach gehandelt und wurde von niemandem genommen. So, ne? Das hat halt manchmal dauert seine Zeit so. Und manchmal gibt es halt Leute, die einfach sagen: So, ich bin einfach erfolgreich als jahrelanger Coordinator, ne? So, und gib mich damit zufrieden. Kommt halt drauf an, ne? Muss man mal gucken. Aber ich denke, egal wer da am Helm nachher die Plays callt, der möchte mit dieser Offense arbeiten, weil das ihm das Leben leicht macht. Ich denke, dass Detroit ein ganz starkes Fundament für die Zukunft gelegt hat und ich sehe die ganz weit vorne in den nächsten Jahren. Also Finde ich schon Hut ab vor Campbell, der hat eine ganz neue Kultur da geschaffen. Und das erinnert mich damals an Sean McDermott, als er das Ruder in Buffalo übernommen hat. So, muss ich echt sagen. Finde ich cool.
Ja, doch. Ich meine, gut, die Dolphins haben ihn ja auch noch gut in Erinnerung. Er war damals unser Tight End Coach.
Ja, stimmt. Und er war ja selber auch lange Spieler. Weißt du, das Ding ist halt, weil der redet auch wie ein Spieler. Der sieht auch immer noch aus wie ein Spieler. Hast du mal seine Statistik gesehen?
So, ja, das stimmt allerdings.
Der sieht auf jeden Fall jemand aus, mit dem du dich in einer Kneipe auf jeden Fall nicht boxen willst nach 12 Bier. Weißt du? So, und der spricht auch die Sprache der Spieler. Das ist jemand, der nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis versteht. Weißt du? Ganz oft gibt es natürlich auch Coaches, die wollen unbedingt ihr Scheme durchbringen und merken, selbst wenn sie nicht erfolgreich damit werden, wollen sie immer noch ihr Scheme durchbringen. So, aber im Endeffekt muss man auch in der Lage sein, Adjustments zu machen und sich zu sagen, okay, alles klar, der und der und der Spieler kann das und das und das besonders gut und das, da ist er nicht so gut drin. Also baue ich mal mein Scheme so und so, stelle ein bisschen um. Und ich glaube, dass Dan Campbell einfach der perfekte Kandidat dafür ist und allein an seinen letzten Spiel, wie sie Green Bay weggehauen haben, damit hat er einfach nur noch mal so ein Zeichen gesetzt. Wartet mal ab, nächstes Jahr könnt ihr richtig mit uns rechnen. Und ich glaube, so wird es auch kommen.
Ja, da gehe ich auch tatsächlich von aus. Wenn wir dann zu den glücklichen Seahawks kommen gegen die 49ers, Marcin, glaubst du, dass die Seahawks so irgendwie einen Hasen aus dem Hut zaubern und es den Upset schaffen oder werden die 49ers in die nächste Runde ziehen?
Ich denke, dass die 49ers in die nächste Runde ziehen, aber auch mit der Begründung, guck mal, euer neuer Head Coach, es kommt auch aus dem Shanahan Tree, ja, und die kommen alle irgendwo aus der Shanahan Schule und das ist für mich auch der Grund, warum ein Brock Purdy als Mr. Irrelevant plötzlich auf einmal auch so gut spielt, weil Kyle Shanahan einfach in der Lage ist, die Offense so zu schemen, dass Brock Purdy sich fühlt wie im College und nicht zu viel Druck hat. Er schemt das so, dass er viel auf die Playmaker verteilen kann und dementsprechend nur das Nötigste tut, um das voranzubringen. Warum die auch sehr gute Chance haben, in meinen Augen sehr gute Chancen haben, ganz weit zu gehen. Das ist für mich ähnlich wie, weil die Defense einfach ganz eklig böse gut ist von den 49ers. Die ist verdammt, verdammt gut. Und das erinnert mich ein bisschen so an diesen ganzen Slogan, Offense wins games, but defense wins championships, so. Und das ist für mich, ich möchte jetzt nicht genau dieses Beispiel machen, also es ist jetzt kein direkter Vergleich, dass ich sage, die sind so wie dieses und dieses Team vor 20 Jahren. Aber ich möchte nur, dass man weiß, du kannst auch mit einem Durchschnitt Quarterback, der wenig Fehler macht und der den Ball zu seinen Playmakern bringt, die Yards after Catch machen, und wenn du dann eine Elite-Defense hinter dir hast, dann kannst du weit kommen. Und das beste Beispiel, wo ich mich dran erinnern kann, wo das der Fall war, waren zum Beispiel die 2000 Baltimore Ravens, ja, die einen Quarterback hatten in Trent Dilfer, aber mit Ray Lewis eine unnormale, abnormale Defense, die einfach alles zersägt hat, ne? Und der Typ hat auch nicht viel gemacht, außer Handoffs zum Running Back und einfach mal ein paar Play-Action-Pässe so. Und man kann es auch so über die Runden schaukeln. Ne? Man braucht jetzt nicht immer das Explosivfeuerwerk. So, und für mich, wie der junge Rookie sich gemacht hat jetzt, im Shanahan-Scheme, was sehr Quarterback-freundlich auch gebastelt ist, in seiner kleinen West Coast Offense, ich denke, dass die 49ers auf jeden Fall das Zeug haben, weit zu kommen. Und ja, wie gesagt, also ich sehe die 49ers ganz weit vorne, sogar ins Halbfinale kommen. Kyle Shanahan, wer seinen Vater Mike Shanahan aus den glorreichen Broncos Super Bowl Zeiten kennt, der weiß ganz genau, dass Shanahan einfach in der Lage ist, unnormal, unfassbar gut zu den Stärken, zu der Spieler zu schemen, die er gerade im Kader hat. Und ich sehe die 49ers weit vorne. Also mein Tipp ist auch irgendwie, dass die 49ers gegen die Eagles im Halbfinale stehen. Ich denke, was da die Cowboys und Tampa zusammenbasteln, das wird so ein Kampf des Elends sein, wer da am Ende weiterkommt. Und in meinen Augen fliegen die später in der nächsten Runde sowieso raus. Und ja, wie gesagt, das zur Seite der NFC. Ich weiß ja nicht, welches Spiel da noch am Samstag ist. Ich habe das noch gar nicht auf dem Schirm.
Am Samstag sind tatsächlich nachher noch Jaguars gegen Chargers. Ich glaube, das kann ein ganz cooles Matchup werden.
Ja, oh ja.
Und Tilo einfach wieder da ist mit Doug Peterson. Das macht richtig Spaß, denen zuzuschauen. Die haben sich richtig gemacht.
Weißt du was? Ja, natürlich. Und ich war ja richtig traurig, weil selbst die Mutter von Travis Etienne hatte nach der Draft gesagt, ich hatte für meinen Sohn nur Bills-Sachen gekauft. Ich dachte, der wird nach Buffalo gedraftet. Das hatte ja damals jeder Mock-Draft gesagt. Und ich bin ganz großer Fan von Etienne im College gewesen. Aber ich gönne es dem Jungen, weil wo hat man denn so eine Geschichte, dass der Number One Overall Pick Trevor Lawrence einfach mal seinen College Running Back, mit dem er 3 Jahre zusammengespielt hat, mit dem einfach auch einfach mal direkt wieder im nächsten NFL-Team zusammenspielt? Ja. Wisst ihr, was ich meine? Leute haben auch gesagt, so, weil ich habe in Fantasy Keeper Leagues und so habe ich ganz lange festgehalten an Etienne und das Warten hat sich gelohnt, ne? Und da hieß es auch, ey, der wird doch nichts und hier und da und so. Und am Ende des Tages, ich wusste, der schlägt noch einen wie eine Bombe da. Und ich finde den sehr explosiv. Ich finde den unberechenbar. Und ich denke, mit dem, was Jacksonville dieses Jahr als Fundament gelegt hat, darauf wird Doug Peterson die nächsten Jahre nur noch aufbauen. So, und aber auch die Chargers sind nicht zu unterschätzen. Die sind ja auch immer sehr vom Verletzungspech geplagt. Aber du darfst halt nicht vergessen, Joey Bosa kommt zurück jetzt. So, und dann sieht natürlich die Defense mit Bosa und Khalil Mack schon wieder ein bisschen anders aus. Und und ich glaube, ich möchte noch nicht mal sagen, wer da klar gewinnt. Also, ich sag, das wird eine hart umkämpfte Kiste.
Ja,
so,
ich glaube, das lohnt sich halt auch zu gucken einfach. Also,
ja, weil beide Teams gehen mit so einem I don't give a fuck Mentalität gehen die da rein in das Spiel und beide haben auch nichts zu verlieren und beide rechnen einfach, glaube ich, von vornherein nicht damit, irgendwie großartig weit zu kommen und die werden einfach nur ihre Leidenschaft dort auf dem Feld zur Geltung bringen und einfach nur spielen. Weißt du? Und ich glaube, dass da keiner mit irgendwie in Erwartung und Druck reingeht jetzt, wie jetzt die Medien, was die Medien jetzt zum Beispiel von den Chiefs oder Bills erwarten, weißt du?
Ja.
So, und ich denke, dass das ein sehr geiles Spiel sein wird und ich denke, dass das auch ein knappes Ding sein wird mit Jacksonville und den Chargers. Und ich finde es auch beides sehr sympathische Teams, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Also da hat man nichts gegen sozusagen, gegen die Teams.
Richtig.
Und ja, der Rest vom Schützenfest dieses Wochenende liest sich nicht so, also Vikings, Giants.
Pass auf, Upset Giants.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Upset Giants, Brian Daboll ist ein verdammter Gewinner, wir kennen ihn von uns. Wir haben uns nachher, viele Bills-Fans haben sich natürlich aufgeregt, weil Brian Daboll, wenn er erstmal in seinem Element ist und genug Receiver hat, vergisst er einfach die Running Backs, weißt du? So, deswegen immer so eindimensional. So, aber an sich, der Typ, sein Passing-Scheme, was der als, weil er callt ja auch die Plays zum Teil mit seinem OC zusammen und was Daboll da auf die Beine gestellt hat, mit dem Assistant GM der Bills, der dort jetzt der GM ist, ich würde Brian Daboll nicht unterschätzen. Ich meine, wie der mit den Giants gestartet ist, mit dem, was er hatte, ich finde es erstaunlich, muss ich ehrlich sagen. So. Und ich würde den nicht unterschätzen. Und bei den Vikings hängt es halt immer drauf ab, was für einen Tag hat Kirk Cousins, ne? So.
Ja. Und, also die sind ja auch entweder also Tag oder Nacht. Also die haben ja auch, wenn die wieder so einen Meltdown haben in der ersten Halbzeit, dann kannst du es vergessen. Also, das ist ja krass, was die manchmal. Also, ich meine, sie haben es natürlich dann einmal noch umgedreht gegen die Colts, aber holy shit, auch dieses Wochenende wieder, das war ja einfach. Ein kompletter Meltdown, das kann man ja gar nicht mehr anders beschreiben.
Ja, richtig, richtig. Aber das Ding ist, Playoffs, kann man sagen, was man will, die Karten werden neu gemischt, Jungs. So, und in den Playoffs passieren immer behinderte, verrückte Sachen, mit denen keiner rechnet. So, und deswegen kann ich schwer einschätzen. Ich würde aber jetzt grob sagen, bei dem Spiel würde ich sogar mit einem Upset rechnen und die Giants eine Runde weitersehen.
Ja.
Würde ich sogar feiern. Ja. So, und dann, ey Leute, wenn dann die das Zeitfenster weiter tickt, kommen wir doch mal zu Sonntag. Denn Bills Dolphins, das ist warum wir doch eigentlich hier sind und worüber wir sprechen wollen. Und ihr habt die Ehre, auf den wahren Nummer 1 Seed der AFC zu treffen. und nicht eine Mannschaft, der das einfach geschenkt wurde von Roger Goodell, der mit der Chefetage der NFL nicht fähig ist, einfach eine vernünftige, faire Lösung zu finden. Kann mir keiner erzählen, Alter, wer das noch rechtfertigt, dass die Chiefs sich das verdient haben. Alter, hat vom Football gar keine Ahnung, Mann.
Ist mal ja, aber,
jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Entweder, weißt du was, auch dieses Ding mit dem neutralen Feld, ne, ist in meinen Augen, also die Meinungen sind gespalten, aber das ist meine Meinung, ist für mich der größte Bullshit überhaupt so. Die Bills und Bengals kriegen keine Chance, keinerlei Chance, nach einer Situation, ne? Gott sei Dank lebt da mal Hamlin und Gott sei Dank ist er auf dem Weg der Besserung und das hat hier absolut nichts mit seiner Gesundheit zu tun, weil das nehmen ja viele immer als Argument, wie kannst du das und das nur nennen, wenn es hier um das Leben eines Spielers geht. Ja, Alter, das geht um das Leben eines Spielers, das ist bigger than Football, aber am Ende des Tages ist das hier ein Milliardengeschäft und eine Lösung muss trotzdem gegeben werden, denn der Super Bowl würde trotzdem stattfinden. Wisst ihr, was ich meine? Und wir sind als Bills-Fans überglücklich, dass dieser Junge zurückkommt und dass der so viel Unterstützung und Liebe gefunden hat aus der ganzen Football-Community und da irgendwie alle zusammengewachsen sind. Aber kommen wir jetzt mal zur sportlichen reinen Lösung, ja? Alter, wollen die mich komplett verarschen? Jetzt mal Hand aufs Herz. Die sagen einfach zu den Chiefs, yo, hier, ihr seid der Nummer 1 Seed, die Bengals und Bills, das Spiel holen wir nicht nach, dadurch haben die ein Spiel weniger, also haben die schon mal gar keine Chance, ein 17. Regular-Season-Spiel abzuschließen, so, und im Endeffekt sollte es wirklich dazu kommen, man weiß es ja nicht, vielleicht fliegen wir auch in der ersten Runde raus, alles kann passieren, aber am Ende des Tages, was für ein neutrales Feld. Alter, wenn die Bills auf die Chiefs wirklich im Halbfinale treffen sollten, ne, dann dürfte das 17. Spiel der Chiefs gar nicht gewertet werden, so dass man gleich viele Anteile an Spielen bewertet und dann müsste der direkte Vergleich gezählt werden. Und wen haben wir denn 2 Jahre hintereinander im Arrowhead gefickt? Wen? So, verstehst du, was ich meine? Das Halbfinale, wenn Buffalo da hinkommt, müsste in Buffalo stattfinden und nicht auf einem irgendeinen neutralen Feld. Jetzt wird es Atlanta sein. Warum dann nicht gleich Mexiko? Weißt du, wie ich meine? Ja. Jetzt mal Roger Goodell und die NFL hat maximal versagt, eine vernünftige Lösung zu finden. Und wer dagegen noch argumentiert oder wer den Arrowhead auf seiner Cappy trägt und sagt, dass die Chiefs sich den Number One Seed verdient haben, dem gebührt auch so ein kleiner Arrowhead-Pfeil quer in die Rosette gedrückt, Digga. Weil wenn der hat einfach keine Ahnung von Football, jetzt mal Hand aufs Herz, oder keine Ahnung von einer fairen Lösung. Weil das, was die da gemacht haben, auch dass das Bengals-Ravens-Spiel oder sowas, da habe ich irgendwas gelesen, da wird das nachher mit einem Coin-Toss entschieden. Wo sind wir, in der Kita oder was? Alter, was ist los mit
dir? Die Geschichte da ist ja, also ich habe mir die Frage gestellt und ich hatte, was wäre denn in deinen Augen jetzt eine faire Lösung gewesen? Also hätte
man eine faire Lösung. Es gibt normal 2 Wochen Vorbereitungszeit auf den Super Bowl. Egal was passiert, ihr seid die NFL. Entweder bringt ihr eine englische Woche, ja, und quetscht das Spiel irgendwo noch dahinter, oder ihr schiebt das ganze verfickte Schedule um eine Woche.
Ja, also das wäre für mich persönlich.
Mir geht es nicht darum, ey, ich habe kein Problem mit den Chiefs, ja, überhaupt nicht. Ich, das Spiel, was wir mit den 13 Sekunden verloren haben, war eins der geilsten Spiele, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ein sehr guter Freund von mir ist diehard Chiefs-Fan, war sogar da Austauschschüler drüben in der Nähe. So, und darum geht es mir nicht. Dass die da auch nichts mitentscheiden können, geht es mir auch nicht. Aber dass Goodell den Weihnachtsgeschenk vor die Füße legt und die das auch noch rechtfertigen, als wenn sie es sich verdient haben, da habe ich kein Verständnis für.
Ja, das stimmt.
In meinen Augen ist einfach, diese Lösung ist nicht fair. Wer ein bisschen, weißt du, wer von seiner Couch aufstehen kann und dem Pizzaboten an der Haustür die Tür aufmachen kann, ohne dabei sein Navigationsgerät bei Google Maps auf dem Handy anzumachen, ne? Der hat für mich einen logischen Verstand und versteht das Ganze. So, aber im Endeffekt, Alter, Leute, das ist nicht fair. Das ist alles andere als fair. Diese ganze Lösung, die du da auf die Beine gestellt haben, ist einfach nicht sportlich fair. So, und jetzt kriegt ein Team, was gegen die Bengals und Bills verloren hat, aber ein Spiel mehr hatte, weil die anderen keine Chance haben, ein Spiel zu wiederholen, bekommen jetzt einfach mal den Number One Seed und eine freie Urlaubswoche vor die Füße gestellt. Das heißt, wenn die nachher mit den Bowl holen oder was immer, du weißt ja ganz genau, womit die dann rechnen müssen. Das wird in die Geschichte eingehen, ihr habt nur gewonnen, weil. Verstehst du, was ich meine? So, ich weiß nicht so. Also, wenn ich persönlich Chiefs-Fan wäre, würde ich mich schämen, sowas zu verteidigen.
Ja, also wenn man so, also ich finde es auch, dass diese Entscheidung zu rechtfertigen aus Sicht der Chiefs, da sagst du halt Danke und dann hältst du die Fresse, so ungefähr. Aber also was wäre denn die Lösung gewesen? Ich habe halt überlegt, also ich persönlich hätte ein Spiel innerhalb der Woche und dann direkt zum Wildcard Game. Das hätte ich nicht fair gefunden, den Bengals oder den Bills, je nachdem, wer dann hätte spielen müssen oder beiden. gegenüber nicht fair gefunden, weil sie dann nur die kurze Woche Vorbereitung haben. Aber was ja vielleicht eine Möglichkeit gewesen wäre, ja, wir hätten diese Woche die NFC Wildcard Game Spiele gespielt plus Bills Bengals und die Woche drauf hätte die NFC komplett frei gehabt und danach hätten halt die Wildcard Games der AFC stattgefunden.
Von mir aus auch das, weißt du? Aber ich sag mal ganz ehrlich, sorry, dass ich unterbreche, ne? Aber überleg jetzt mal, ist mir egal, ob es zum Anfang, Mitte oder Ende der Saison war. Als 2020 Corona wütete, ja, da war die NFL plötzlich in der Lage, zig von Spielen nonstop zu verschieben. Hier um 2 Tage, da um 3 Tage, da um 5 Tage, da war es auf einmal auch kein Problem. Da gab es ein Spiel am Dienstag, da gab es ein Spiel am Mittwoch, dann mal am Donnerstag, dann hier mal eins am Freitag, oh, das wird auf Samstag geschoben, to be determined. Und jetzt will mir ein Milliardenunternehmen wie die NFL sagen, dass sie nicht in der Lage sind, ein Spiel zu wiederholen. Jetzt mal Hand aufs Herz, egal wie weit die Saison schon fortgeschritten ist. In meinen Augen ist und bleibt es ein Versagen der Chefetage der NFL, dafür eine faire und vernünftige Lösung zu finden. Und jetzt muss der einzig wahre Nummer 1 Seed auch noch in der Wildcard antreten. Weil die anderen, Digga, ohne Spaß, was die Chiefs jetzt bekommen haben, das ist wie der kleine Gangster in der Schule, ja, der sich bei der Gruppenarbeit bei den Strebern eingezeckt hat und fürs Nix-Tun eine 1 bekommen hat. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Punkt aus Ende. Und wer dagegen auch noch argumentiert, ne, der hat keine Ahnung von Football. Punkt aus Ende.
Ja, er hat zumindest.
Der wurde gezüchtet in Ickes Labor, in einem leeren Glas Käsedip von Chio, ja, Alter, und weißt du, wusste vor 5 Jahren noch nicht mal, was ein Touchdown ist. Punkt aus Ende, Alter. Weißt du? Und mit 12 Leuten musst du dann über Football reden, Alter. Verstehst du?
Ja, gehört dazu, weil es ist halt scheiße und ich habe es auch nicht verstanden. Also wie gesagt, ich hätte, wenn ich Chiefs-Fan wäre, ich hätte gesagt, ja, ist halt so, kann ich nichts
für. Gib ein paar, die sagen, ey, ich hätte am liebsten nicht diesen Number One Seed und nicht die Woche frei. Ja. Und zu denen sage ich auch, danke für dein Verständnis, du hast es begriffen, du besitzt einen gesunden Menschenverstand. Alle anderen, die Scheiße labern, Alter, Leute,
ja, komm.
Also, fehlen mir die Worte.
Ich meine, ich habe mich ja auch bei den Dolphins schon mal öfter mal sehr weit aus dem Fenster gelegt, was so Internetdiskurs angeht. Ich meine, da kennt man mich auch, da bin ich mal auch so ein bisschen drüber. Aber ich verstehe dich und mir wird es wahrscheinlich, beziehungsweise mir geht es da ähnlich. Ich habe auch die Leute nicht verstanden, die das halt auch noch irgendwie verteidigt haben, weil viel Verteidigen gibt es da nicht. Wenn also die Bills oder die Bengals hätten halt da irgendwie noch einen Shot bekommen können, jetzt sagen sie, ja, boah, wir haben das letzte Spiel aber gewonnen, jetzt gibt's gar keine Diskussion. Dann denkst du,
ja, Leute. Ja, dieses wir haben aber 14 Siege und ihr nur 13. Wir durften das 17. Spiel gar nicht spielen, ihr Opfer. Alter, worüber reden wir hier? Und dann auch noch dieses, das letzte Spiel haben wir ja gewonnen gegen die Raiders, die aktuell performen wie eine GFL-Mannschaft in der NFL. Ja, worüber reden wir denn hier? Jason Stidham als Starter. Das ist so, als wenn du Rainer Kallmund vor der Magenband-OP als Quarterback aufstellst. Wollt ihr mich verarschen oder
was? Alter, Jungs. Echt? Du hast ja recht. Läuft, auf jeden Fall.
Real Talk, ist einfach Real Talk. Ich nehme kein Blatt vom Mund, weil es einfach Fakten sind. Und dann solche Leute, die dagegen argumentieren, ne? Wahnsinn, ey. Da habe ich gar keinen Bock, mich aufzuregen, ey. Krieg ich ja noch einen hohen Blutdruck, Alter.
Das wollen wir ja nicht. Ja, auf jeden Fall ist das dritte Aufeinandertreffen der Dolphins gegen die Bills. Das erste Spiel ging 21-19 an die Dolphins. Das zweite ging dann 32-29 an die Bills. Beides waren knappe Spiele.
Ja.
Martin, grundsätzliche Frage erstmal. Wie zufrieden bist du mit der Saison der Bills?
Ich bin zufrieden. Ich bin auch jetzt im zweiten Teil der Saison zufrieden, weil wir haben auch in der Niederlage gegen euch, auch als gegen andere Spiele, wir sind halt ein Passing-Team, ja, das wird auch so bleiben. Aber man hat halt gemerkt, wenn wir immer nur feuern, ja, immer nur werfen, liegt die ganze Last auf Josh Allen, dieses krampfhafte Big-Play-Gesuche nonstop, das ist dann, wo wir verloren haben. Das ist dann, wo er dann irgendwann anfing, Josh Allen Rookie-Fehler zu machen wie damals. Und du kannst es in der Statistik sehr gut nachvollziehen. Jedes Mal, wenn wir Balance mit reingebracht haben, sprich 40-50% des Playcalls im Run, versucht haben, ein Run-Game zu etablieren, unseren hochgedrafteten James Cook mit einzubinden, der teilweise sehr geglänzt hat, in Kombi mit Singletary, der auch ein sehr guter Running Back ist, dann haben wir gewonnen. Dann haben wir die Spiele gewonnen. Das war auch der Fehler, zum Beispiel gegen die Vikings, ja. Die erste Halbzeit, wir haben mit 2 Touchdowns geführt. Wir haben geführt. Wir hatten unsere Running Backs haben im One-Two-Punch kreiert. Zweite Halbzeit, als ob wir keine Running Backs mehr hatten. Und nur noch Madden-Rookie-Modus, schmeißt die Vertical Plays an und werft nur noch dicke Bomben. So, und dann lassen wir die Gegner immer rankommen und verlieren. So, und umso kürzer unsere Offensiv-Drives sind, umso öfter kommt die Defense aufs Feld, ist konditionell gebumst, Alter. Und dann sind es nur noch Namen auf dem Trikotrücken. Weißt du, wenn du keine Kondition mehr hast, Mensch ist ein Mensch, ey. Wenn du keine Kondition mehr hast, hast du keine Kondition mehr. So, und das waren unsere Fehler. Haben wir aber die Uhr kontrolliert, hin und wieder ein paar Big Plays von Josh Allen mit tiefen Pässen und noch ein Laufspiel etabliert, außer Josh Allen, ja, der sowieso immer ein bisschen läuft, aber haben unsere Running Backs auch noch performt, dann haben wir meistens unsere Abstandssiege gehalten und dann war es am Ende für die Gegner eher mehr nur Ergebnis schmücken als wirklich gewinnen. So, und ja, wie ein Freund Tommy aus der BMG immer sagt, if we mix it up, we win. Und er hat recht damit. So, da gibt es genug Statistiken und genug Beweise für dieses Jahr für. Und ja, wie gesagt, kreieren wir ein One-Two-Punch aus James Cook und Singletary, nehmen nicht immer nur die tiefen Pässe, sondern auch die Intermediate Routes, die Short Passes, Alter, und wenn das Laufspiel auch nur ansatzweise funktioniert und Josh Allen darüber eine RPO oder Play-Action aufbauen kann, ja, Alter, dann wissen Defense schon automatisch, alles klar, die Bills punkten mindestens 30. Die bringen mindestens 30 Punkte aufs Scoreboard, so, weil es ist dann einfach unberechenbar. Sonst, gute Teams haben uns immer rausgenommen oder gegen uns gewonnen, weil sie wussten, vom Lauf geht wenig Gefahr aus. Da wird wenig aufgebaut. Wenn jemand selbst läuft, ist es Josh Allen. Und wenn wir den Pass gut rausnehmen und Josh Allen kontrollieren, wenn er seine Rollouts macht oder ihn besser gesagt in der Pocket lassen, dann fängt er an zu strugglen. So, und das war in den letzten Wochen nicht sichtbar. Und dadurch haben wir halt auch immer, sind wir auch immer siegreich vom Platz gekommen. Und ja, das Ganze dazu, ne?
Also. Ja, das muss man ja grundsätzlich mal sagen, dass Josh Allen natürlich nach seinem Sprung im dritten Jahr jetzt schon wieder einen Riesensprung gemacht hat, einfach weil er ja nicht nur dieses vertikale Passspiel, was er ja im dritten Jahr nochmal auf das Level gehoben hat, weswegen er dann weiter in der NFL spielen durfte, sondern jetzt auch halt zwischendurch einfach mal die kurzen Pässe nimmt und nicht immer das Big Play sucht oder halt versucht, das mit den Beinen zu machen, ist für mich, er hatte so auch so einen kleinen Dip in der Saison, weswegen er für mich halt so auch von der Saisonleistung nicht auf einem Niveau mit Mahomes steht, aber mich haben die ersten Spiele die Saison von Josh Allen wirklich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Wirklich. Er kommt daran, so, wenn er jetzt einfach nur seinen Kopf richtig einstellt und sich sagt, hey, ich muss hier nicht mehr jeden Spielzug zum Big Play machen, dann ist er ganz oben mit dabei. Und ich finde, die Sprünge, die er gemacht hat, sind enorm. Von Jahr zu Jahr immer ein Fortschritt. Am Ende des Tages, auch wenn er mal eine kurze Phase hat, kurz struggelt und hier und da mal einen Pick wirft, ne, der Junge hat das ganz schnell wieder vergessen und badet diese Fehler auch ganz schnell wieder aus. So, und ich sag euch ganz ehrlich, momentan in der NFL, wenn noch 1:20 zu spielen sind und du liegst mit, keine Ahnung, ey, 3 oder 4 Punkten hinten und du musst einen Touchdown machen, dann hätte ich keinen Quarterback lieber als Josh Allen, der wirklich, wirklich den härtesten Bazooka-Wurfarm der Liga hat und wirklich aus, Leute, der bringt Würfe aus dem Lauf heraus, gezielt und weit, da müssen andere Quarterbacks sich für erstmal hinstellen und positionieren, um so zu werfen. Und das ist ein Luxus, den wir natürlich gerne nicht wieder hergeben, ne?
Ja, warum auch? Also ich meine, da gibt es halt so eine Handvoll Quarterbacks maximal, die das, oder wahrscheinlich Justin Herbert kann das noch und Patrick Mahomes und dann wird's dünn.
So. Ja, richtig. Aber ich finde halt bei Josh Allen, das ist irgendwie, wenn du guckst, wie der aus dem Lauf wirft,
ja.
Das ist noch ein bisschen anders, finde ich. Mahomes macht diese spektakulären Dinger, dass er nach rechts guckt und dann nach links einfach nur so einen Toss wirft oder so eine Sachen, so ganz crazy Dinger. So, aber ich rede jetzt von diesen tiefen, weiten Bomben. Weißt du, Josh Allen macht einen Rollout nach rechts, ist quasi schon mit dem rechten Fuß im Aus, also auf, es geht um Millisekunden, und aus, in dem Moment, wo er aus dem Feld rausfällt, weil er rausgetackelt wirft, wirft er dir aber noch eine 45-Yard-Bombe gezielt auf die Brust von Dix, der aber auf der linken Seite steht.
Ja.
Wo wirklich andere Leute, andere Quarterbacks sich erstmal hinstellen müssen, positionieren müssen, eine perfekte Blocking-Pocket brauchen, um dann erstmal so einen 5-Step-Dropback zu machen, um sich richtig zu positionieren und so einen Wurf zu machen. Und er macht dir das einfach aus dem Lauf, während er dabei ist, auf die Fresse zu fliegen, wirft er so eine Bälle. Und so eine Dinger sind ganz oft schon in der Endzone gelandet, dann bei Dawson Knox. Und selbst Defender haben dann schon aufgegeben, die Routen zu covern, weil die denken, das macht er, schafft er niemals.
Ja, weißt du?
So,
das ist einfach krass.
Und das ist so etwas, was uns immer wieder fasziniert, wo wir dann wieder sagen, ah, ist klar, Josh, Digi, du hattest mal kurz deine zwei Quarter mit deinen Rookie-Fehlern wieder. Aber am Ende des Tages, ey, ist eine geile Truppe. Und ich freue mich auf das Spiel auch am Sonntag. Und ich würde auch die Dolphins nicht unterschätzen, auch wenn Teddy Bridgewater Tua nicht spielt und jetzt Skylar Thompson ran muss, so. Ich denke, dass Mike McDaniels nicht von ihm das verlangen wird, was er von Tua verlangt. Und ich denke, dass er ihn richtig in Position bringt, um einfach nur wenig Fehler zu machen, die Defense spielen zu lassen und bringen den Ball in. Ich meine, Alter, ich weiß ja nicht, wie ihr das in den nächsten Jahren mit der Salary Cap hinkriegen wollt, aber ihr habt Tyreek Hill und Jalen Waddle. So, und da ist das Kurzpassspiel, Drag Routes und so, das ist einfach optimal, ne?
Ja, das stimmt schon.
Ihr habt auch einen Haufen guten Running Backs, so. Und da habe ich auch noch mal eine Frage später an euch, weil ich im College, ich scoute ja auch so kleine Sleeper, ne? Die vielleicht mal was werden könnten und sowas. Und ihr hattet im Trainingscamp einen Running Back von South Carolina, der hieß...
Gut, dass Micho nicht da ist.
Hey, Zaquandre White, warum spielt er nicht? Warum spielt er nicht? Ich habe den geliebt im College, Mann. Alter, der Typ, ich wollte, dass der Buffalo den nimmt in der 7. Runde oder so. Der Typ ist Hammer, Mann. Warum spielt er nicht?
Der ist schon gar nicht mehr bei den Dolphins dabei. Der war mal im Practice Squad. Ja. Der ist, ich glaube, schon relativ am Anfang der Saison dann
ja, aber der war
ausgesondert
gut. Im College war der eine Granate.
Ja, ja. Micho hatte den immer ganz oben und hat den immer angepriesen.
Ja, ich fand ihn wirklich gut. Jetzt ohne Spaß.
Ja, ja, also er hat ja auch ein paar gute Sachen gezeigt, aber
Wenn ich richtig informiert bin, hat der aktuell, glaube ich, gar kein Team.
Nee, ich glaube, der ist auch bei keinem auf dem Practice Squad.
Ja, ich habe mich gefragt, warum der überhaupt undrafted gegangen ist. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, also ja. Der war, also am College war der wirklich gut und war halt so einer derer, wo du sagst, den gibst du halt in der 7. Runde mal einen Shot, was bei den Dolphins ja öfter mal passiert ist.
Ich hätte gedacht, der wird 4., 5. genommen.
Ah, so war ich nicht auf ihn, aber ich kann
schon verstehen, warum. Schon. Ich kann das verstehen. Seine Shiftiness war geil.
Ja.
Wie der gelesen hat und sowas. Ich fand den echt gut, wirklich. Und gerade bei euch, weil ihr so dieses Mike McDaniels bringt ja dieses ganze Shanahan-Scheme zu euch so. Und gerade in dem Moment habe ich gedacht, boah, Digga, wenn der da das Kader macht, der wird echt gefährlich. Habe ich nie verstanden, warum der jetzt gecuttet wurde und es nicht weiter geschafft hat.
Ja, ich kann nur spekulieren und das ist halt dass er vielleicht auf dem Niveau dann doch nicht gezeigt hat, dass es dann vielleicht doch zu wenig war. Das passiert ja immer mal wieder. Ja. Aber ja, also wir haben leider nicht viel von ihm sehen können und offensichtlich hat er dann auch irgendwie in der NFL so allgemein nicht Fuß fassen können bis jetzt. Vielleicht kriegt er in der neuen Saison nochmal einen Shot, was relativ unwahrscheinlich ist, weil er undrafted gegangen ist und Running Back und ja, da kommt halt einfach jetzt schon wieder was nach. Ich glaube einfach nicht, dass da noch.
Vielleicht Special Teams, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich fand ihn im College sehr geil. Hab so ein paar geile Plays von ihm gesehen. Denke ich mir so, wow, ey, der Junge hat's drauf, Mann.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass den irgendwer jetzt, gerade auch von den Teams, die jetzt nicht mehr in der Saison dabei sind, dass ihm irgendeiner einen Future Contract gibt, dass er nochmal einen Shot im Trainingscamp bekommt. Und dann werden wir sehen, ob es reicht oder ob es dann letzten Endes doch nicht reicht. Ja, das also kann ich mir gut vorstellen.
Ich hatte gedacht, als ihr ihn hattet, so, dass er einen Vertrag gesigned hat, ich habe gedacht, alles klar, bei euch, da wird er Fuß fassen. Aber naja, ihr setzt ja da auf den Ü30 Mostert. So, mal gucken, wie lange, ne?
Ja, schauen wir mal.
Der hat ja auch nicht schlecht, also der spielt ja auch nicht schlecht. Und vor allen Dingen, was man vor der Saison auch nicht unbedingt erwarten konnte, ist, ja gut, jetzt war er gerade mal das halbe Spiel verletzt, weil er Daumen, glaube ich, oder so.
Ja.
Hatte. Aber ansonsten hat er ja tatsächlich in Miami dann quasi die Saison durchgespielt. Das konnte man am Anfang ja auch nicht erwarten, dass der seine Verletzungsanfälligkeit dann hinter sich lässt. Aber da, mit dem sind wir schon relativ zufrieden. Also zumindest ich bin mit dem, was Mostert geleistet hat, relativ zufrieden.
Ja, doch, er ist auf jeden Fall ein guter Running Back, ne? Ja. Nur ich denke mal, dass ihr in die Zukunft, ich glaube nicht, dass ihr jetzt großartig euch auf Ahmed und wen habt ihr da noch denn alles im Kader?
Jeff Wilson, aber der wird Free Agent.
Ja, ich glaube, dass ihr nächstes Jahr im Draft einen nehmen werdet, spätestens in Runde 3.
Ja, so viele Picks haben wir ja. So viele Picks haben wir ja nicht.
Aber so, was habt ihr denn? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, einmal 1, zweimal 3 und dann zweimal 7, kann das sein, Nico?
Ich glaube 5, 6, 7, oder?
Ja, ich muss gerade nochmal
nachgucken. In Runde 3 habt ihr auf jeden Fall einen Running Back.
Ah, schauen wir mal. Also.
Aber jetzt zum Spielen, jetzt an sich, ich denke, dass Mike McDaniels auf jeden Fall das euch so in die Position bringt oder nicht so viel von Skylar Thompson verlangen wird, sondern er einfach nur will, mach keine Fehler, wir lassen die Defense spielen und gib die Hand zu den Playmakern. Ich meine, wenn ihr ein Laufspiel aufbauen könnt mit Ahmed und mit Mostert, dazu habt ihr gute Tight-Ends in Gesicki, wo ich persönlich finde, der viel zu wenig eingesetzt wurde dieses Jahr. Und dann Smythe ist auch eine gute Lösung. Und auf Receiver finde ich auch stark, ne? Also mit Waddle und Hill. Ich sag, ein Rookie-Quarterback wie Skylar Thompson könnte es auch beschissener haben, ne? Also, ich sag mal, der hat auf jeden Fall so, wenn du mich jetzt persönlich fragst, ne, ich bin offen und ehrlich, jetzt als Bills-Fan sage ich, mit der Power und der Motivation von Damar Hamlin zerpflücken wir alles zu Hause. So, das ist jetzt meine Meinung als Bills-Fan. So objektiv betrachtet möchte ich, weil wir Division Rivals sind, weil wir uns zweimal im Jahr sehen und das schon seit, keine Ahnung, 50 Jahren, möchte ich nicht ausschließen, dass alles drin sein kann in den Playoffs. Ne? Es kann sein, dass wir natürlich gewinnen oder es kann aber auch sein, dass wir eine knappe Schlacht haben, wie wir unsere ersten beiden Begegnungen hatten. So, und das möchte ich alles gar nicht so ausschließen. Ne? Und ich freue mich auch auf jeden Fall auf das Spiel.
Ich habe richtig Bock drauf. Ja, Tobi.
Nee, red du erstmal. Ich habe gerade Twitter auf, ich kann ein paar Trainingseindrücke reingeben. Wollte ich einfließen lassen. Aber mach du erst.
Also ich würde halt sagen, also Marco, was du gesagt hast, ist genau richtig. Also was die Dolphins einfach versuchen müssen, ist in der Offense Hill und Waddle einfach die Bälle in die Hand zu geben und dann Yards after Catch zu generieren.
Richtig. Weil
ich glaube einfach nicht, dass die Dolphins so lange ich glaube, die Bills machen so viel Druck auf Thompson, dass der nie so lange Zeit haben wird, das Feld zu scannen, um halt einen tieferen Ball anzubringen. Es wird natürlich tiefe Bomben geben, klar, aber die werden bei weitem nicht so viel sein, wie sie es mit Tour waren oder wie sie es bei Teddy waren. Es wird super viel einfach über das Short-Passing-Game mit Yards after Catch gehen. Ja. Und dann wird halt die Frage sein, wo können Hill und Waddle Fenster oder Lücken finden in der Defense und gerade gegen diese sehr, sehr starken auch Coverage-Linebacker, die ihr einfach habt. Da bin ich jetzt schon so ein bisschen neidisch drauf, muss ich gestehen.
Weißt du jetzt Milano?
Ja, und Edmonds, oder?
Ja, Edmonds natürlich. Edmonds, weil er einfach ein Mutant ist, ne? So groß wie ein NBA-Spieler, ey.
Ja.
Und dann auch unser Rookie Terrell Bernard ist auch sehr, sehr geil in Coverage. Aber ihr habt natürlich Vorteile, ne? Tre'Davious White ist noch nicht in der alten Form, auch wenn er letzte Woche einen Pick gegen die Patriots gemacht hat. Dann, Micah Hyde ist halt raus. Wir haben ihn jetzt aktiviert. Wir hoffen, dass er später in den Playoffs, sollten wir dann weiterkommen, verfügbar ist. Und Damar Hamlin, die Geschichte kennen wir. Er ist auf dem Weg der Besserung und zu Hause, was natürlich uns alle sehr erfreut. Und da ist quasi jetzt so der dritte, vierte Backup auf Safety startet jetzt. Ne? So, also im Prinzip, wir haben Jordan Poyer und dann so das Letzte vom Letzten von der Ersatzbank auf Safeties, was startet auf der anderen Position. Aber ansonsten denke ich, dass wir in unserem 4-3 im Zone-Scheme in der Defense sehr Cornerback und DB-freundlich sind. Und ich denke, dass wir es irgendwie über die Runden schaukeln können. Und was euch natürlich auch zum Vorteil ist, Vaughn Miller ist halt raus fürs Jahr, ne? Der hat natürlich auch, aber der hat natürlich aus unseren Top-Pass-Rushern einen Impact durch sein Coaching gebracht. Das ist unbezahlbar.
Ja, klar, das haben wir ja mit Armstead in der Offense, was der neben dem Platz einfach diesen jungen Spielern mitgeben kann, das siehst du halt auf dem Platz einfach nicht.
Richtig. Und jetzt unser First-Round-Pick vom letzten Jahr, Gregory Rousseau, ist ja ein absolutes Biest, ne?
Naja, so, kommt von Florida, ne? Also ja. Wir haben ihn ja im College relativ nah vor der Haustür gehabt. Ich hatte ihn mir auch von Miami sogar, nicht von Florida, aus Miami.
Ja, richtig. Ist er nicht mit demselben College wie euer Jalen Phillips?
Ja.
Richtig. Genau. Jalen Phillips hat doch ein Jahr danach seine Nummer gehabt im College, glaube ich.
Genau. Ja, genau, richtig.
Ja, alles gut. Nee, und deswegen, ich sag, den Impact, den Vaughn Miller in seinem Pass Rush und in seinem Coaching unseren Defensive Ends an den Tag gelegt hat. Also, und Buffalo spielt halt eh auch eine ganz geisteskranke Rotation, was die D-Line betrifft. So. Und wie gesagt, es wird eine harte Nuss und Rookie-Quarterback hin und her, es sind die Playoffs, wir sind Division-Rivals, wir kennen uns in- und auswendig, wir sehen uns regelmäßig, zweimal im Jahr. Deswegen möchte ich persönlich gar nichts unterschätzen. Aber wie gesagt, aus Bills-Fansicht, ne, denke ich, dass der Büffel auf jeden Fall den Delfin aufspießen wird. Und objektiv betrachtet sage ich natürlich, alles ist drin, Alter. So, das ist die NFL. Alles kann passieren. Und Mike McDaniels, ich bin eh begeistert von dem, wie der Tour in Szene gesetzt hat, weil ich persönlich habe das, glaube ich, auch schon damals zu Tobi gesagt, ich halte nicht viel von Tour. So, ich bin nicht ein großer Fan von ihm und ich denke einfach, dass er mit dem Cast Around, den er bei euch hat, plus dem Coaching von Mike McDaniels, Hut ab, was der alles aus ihm rausgezaubert hat. Mir sagt es einfach nur, wenn ihr da noch ein anderes Kaliber an Quarterback hättet, ne, was Mike McDaniels aus dem rausholen könnte, ich denke, da könnte enorm was gehen. Wie gesagt, ne, ich weiß ja nicht, wie ihr zu dem I wish it were colder T-Shirt steht. So, ne? Aber die Scheiße hätte er sich in euren Augen bestimmt im Dezember sparen können. Es regnete dann nur klatschen. Ne? Aber wie gesagt, finde ich cool, der kommt rein, bringt euch direkt in die Playoffs. Ne? So, und ich denke, ihr habt jetzt auf jeden Fall etwas, womit ihr aufbauen könnt. Und wie gesagt, ich freue mich auf das Spiel, ne? Guck mal, alles ist möglich. Wir sind Division Rivals. Vielleicht kommt auch ein heftiges Upset. Man weiß es nicht so genau, ne? Aber ich bin motiviert. Ich denke, dass bei den Bills einfach das ganze drumherum um Damar Hamlin, ich denke, dass das den Jungs so einen Push geben wird noch. Und das über die ganzen Playoffs. Und ich glaube, das ist für euch jetzt ohne Spaß mit einem Rookie-Quarterback. Sind wir mal ein bisschen realistisch. Es kann natürlich, wie gesagt, alles passieren, aber ich denke, das wird echt eine harte Nuss bei den Temperaturen in Buffalo mit einem Rookie-Quarterback dort zu gewinnen.
Ja,
da sind wir uns einig, ja.
Ich gehe davon aus, ich denke, der ganz, ganz große Favorit, da müssen wir uns nichts vormachen. Also, das sind einfach die Buffalo Bills. Also, ich meine, das hat man ja auch bei den Quoten gesehen. Anfang der Woche, Anfang der Woche waren es ja noch irgendwie, keine Ahnung, -9 oder so. Und jetzt sind es inzwischen -13, die Dolphins haben auf die Bills. Also die Bills sind 13 Punkte Favorit. Und das halt schon arg eindeutig. Und wenn wir halt das Spiel umdrehen, wenn wir jetzt ein bisschen über die Offense und Defense Bills, also Dolphins Offense, Bills Defense gesprochen, die Dolphins Offense, ja, wir müssen halt, wie gesagt, Xavier Howard in seiner alten Form, also aus den Jahren, wo er sich diesen Vertrag verdient hat, gegen Stephon Diggs, das wäre halt ein Match made in heaven, das würde richtig Bock machen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit Jameson Crowder ist, der soll ja auch zurückkommen, was so? Also,
ja.
Ich sag mal so, und man sollte auch den guten Gabriel Davis nicht unterschätzen. Also, ich finde, unser Receiving Core ist gut bestückt, ne? Und Dawson Knox kannst du auch nicht unterschätzen. Also, das ist ein Hammer Tight End, der, ich finde, der ist so underrated, ey.
Also, das ist er. Also, dafür, dass er immer wieder mal einen aus dem Hut zaubert, ist schon richtig nice.
Das ist Josh Allens Lieblingsbuddy in der Red Zone.
Vor allem, wenn Josh Allen einfach den Ball immer, wenn er scrambelt, dann, also wenn Josh Allen scrambelt, so gefühlt aus den Spielen, die ich von Buffalo gesehen habe, in der Red Zone geht der Ball eigentlich zu 80% zu Dawson Knox.
Ja, oft, ja, auf jeden Fall. Ich habe oft immer mal so, wenn Nachtspiele waren oder irgendwas, einfach immer nur aus Spaß Multi, weil Dawson Knox hatte, glaube ich, letztes Jahr 3 oder 4 Spiele, wo er 2 Touchdowns in einem Spiel gemacht hat, ne? Und ich habe immer mal wieder so 20, 30 Euro drauf gesetzt. Also Dawson Knox hat mir gutes Taschengeld gebracht letztes Jahr, sage ich euch ganz ehrlich. War richtig cool, Mann. Einfach so aus Spaß, die 20 Euro Multi-Touchdown Dawson Knox. Alter, geil. Oder wie wir in der Bills-Community zu sagen pflegen nach einem Dawson Knox-Touchdown, ich knox mir ein auf brazzers.com.
Wow. Oha. Ja, also die Bills-Mafia ist halt einfach ein bisschen anders. Ja,
die sind ein bisschen verrückter.
Ja, wo wir gerade, da wollte ich noch was zu sagen. Du hast schon recht, wir setzen Gesicki kaum ein. Das liegt halt einfach daran, dass Mike McDaniel und die Offense von Shanahan einen Tight End wie Gesicki einfach nicht so wertschätzen, wie es andere Offenses tun würden, weil Mike Gesicki einfach phänomenal schlecht im Blocken ist.
Okay.
Das ist halt das Problem. Der kann halt nicht, das ist halt so ein Big Slot Receiver eigentlich und kein wirklicher Tight End. So würde ich Mike Gesicki inzwischen beschreiben, und das ist halt zu wenig für diese Offense, weil was haben die 49ers? Die haben wohl den, also wenn er gesund ist, vermutlich ja den zweitbesten Tight End der Liga nach Kelce. So, und das ist halt das, was den Unterschied macht. Und leider, ich mag Mike Gesicki super gerne, aber das Skillset ist halt in der Mike McDaniel Offense oder in der Shanahan Offense einfach überhaupt nicht so gefragt. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Ja. Aber ja, ansonsten, was die Tobi, du wolltest noch was sagen zu den Eindrücken.
Ja, was die weiteren Probleme angeht, die Miami Dolphins am Sonntag auf jeden Fall haben, die sich heute schon andeuten, habe ich gerade von, nicht von Austin Jackson, sondern von Barry Jackson, einem Beatwriter aus Miami, gelesen, der heute alles nicht beim Training war. Und Tua ist klar, dass der nicht spielt, der ist auch nicht beim Training. Mostert, der hat gestern trainiert, setzt heute aus. Und ansonsten Armstead nicht da, Lamb nicht da, Brandon Shell nicht da, Liam Ickenberg nicht da. Also da sieht man die Problemstelle, die wir eben schon mal gegen die Jets angesprochen haben, für Sonntag nochmal massiv auf uns zurollen. Also wenn 4 O-Liner verletzt sind und nicht spielen, dann könnte es dazu kommen, dass tatsächlich sogar dann auch Michael Dieter spielen muss.
Ja, warum
nicht? Der Tatsache geschuldet, dass wir gar keine anderen Leute mehr haben. Ja, also das wird ein massives Problem sein, und da werden wir sehen, inwieweit wir den Pass Rush der Bills, Martin, du hast das ja eben schon angesprochen, inwieweit wir den irgendwie kontrolliert bekommen, dass Skylar Thompson nicht in jedem Snap unter Druck steht. Ich bin gespannt.
Ja, ich weiß nicht, ne? Ich denke mal, dass dann, wenn ihr wirklich konstant nur auf Kurzpassspiel geht, dass wir dann halt viel Press spielen so und da ordentlich Druck machen in der Rotation. Ich glaube, wenn euch wirklich so viele O-Liner fehlen, dann glaube ich auch, dass wir blitzen sowieso nicht viel, ne? Wir kriegen es eigentlich immer echt mit Four-Man-Pressure geschissen so.
Und, naja, also wenn da vor dir Liam Ickenberg steht, Rico hat die Stats eben angesprochen, da reicht auch ein Four-Man-Pass-Rush, leider.
Ja, naja, aber wie gesagt, ne, wie gesagt, ne, ihr seid in den Playoffs, das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Das war ja
bei auf uns jeden genauso, Fall.
Das war ja bei uns genauso, als wir die Drought beendet haben. Tyrod Taylor uns in die Playoffs gebracht hat. So im ersten Spiel gegen die Jaguars haben wir dann auch verloren. Wisst ihr, was ich meine? So, und aber das, dann haben wir das Jahr darauf in sauren Apfel gebissen, im Josh Allens Rookie-Saison. Und seit 2019 sind wir konstant in den Playoffs, ne? So, und haben jetzt was zwei, dreimal hintereinander die Dings gewonnen, die AFC East. So, und wie gesagt, eins führt zum anderen. Ich glaube schon, dass Jets und Dolphins nächstes Jahr ordentlich Competition bringen werden. Ihr wächst einfach nur als Team. Und wie gesagt, ich finde bei beiden, ob jetzt Jets oder Dolphins, ich sage euch fehlt einfach noch ein richtiger Quarterback. Das ist meine Meinung dazu. So, ich weiß nicht, ob Tua der Mann für euch ist. So, auch nach diesen ganzen Gehirnerschütterungen. Man weiß es nicht, ja, wie weit der das ist.
Das weiß ja keiner. Also,
das weiß keiner. Richtig. So, und ich bin gespannt, ne? Ich weiß es nicht. Man weiß es echt nicht. Ich weiß ja, wie ist nächstes Jahr eure Salary Cap Situation so?
Momentan beschissen, aber es wird nicht wird darauf hinauslaufen, dass wir mehrere Verträge restrukturieren.
Also ihr seid schon mal nicht in der Hand, was Lamar Jackson angeht, wenn er nicht mit den Ravens unterschreibt, ne?
Also bei Lamar Jackson gehe ich von Tag and Trade aus. Also sie werden ihn mit Tag verpassen und dann wird es irgendeine Franchise geben, die da zwei First-Rounder für ihn in die Hand nimmt. Das könnten natürlich auch die Jets sein.
Ich denke, oder, dass die Jets da auf Lamar gehen.
Ja, wir werden sehen, wo er landet. Aber
wer Garrett Wilson, Elijah Moore, Corey Davis und Breece Hall, scheiße, wenn der sich nicht verletzt hätte, sage ich euch ganz ehrlich, dann hätten die Jets mit den Bills um die Krone der AFC East gespielt. Bin ich der Meinung.
Das kann man nie wissen, aber in den letzten Jahren konnte man sich immer darauf verlassen, dass die Jets Dinge tun oder dass das Verletzungspech zuschlägt.
Richtig. Aber ja, ich bin wirklich der Überzeugung. Breece Hall war ja so mein Favorit auf der Position im Draft. So, und der hat sich ja ärgerlich das Knie verletzt, aber man hat ja die Ansätze gesehen, wie der
auf jeden Fall
plötzlich aus dem Arsch zu kommen, ne?
Ja.
So, und ich weiß nicht, ich bin gespannt, was in der Offseason passiert, aber erstmal freue ich mich auf Sonntag. Und wie gesagt, momentan, wie gesagt, als Bills-Fan denke ich, dass wir euch schlachten. Aber auf der anderen Seite habe ich immer im Hinterkopf dieses Division Rival, Trap Game, Playoffs, everything can happen. Und das ist das Geile am Football, ne? Ja.
Aber was glaubst du denn, was das für ein Spiel werden wird?
Ich kann es schwer einschätzen. Ich weiß nicht, wie Skylar Thompson spielen wird, sag ich ja ganz ehrlich. Aber wenn ich
jetzt von meinem
Büffelherz an sich sprechen darf, so, und das rein aus meiner Euphorie der Ultra-Power mit der extra Dosis Damar Hamlin-Motivation, wenn ich das mal jetzt so hinzufügen darf, dann denke ich, dass wir unser Heimpublikum nicht enttäuschen werden und dass wir Vollgas nach vorne gehen und eventuell, wenn wir eure Offense mit Skylar Thompson im Griff kriegen und die Dolphins Defense immer wieder und immer wieder aufs Feld gehen muss, scheiße, es ist einfach schwer, die Bills unter 30 Punkte zu halten.
Ja.
So. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Skylar Thompson in der Lage ist, die Offense zu führen, wie ein Brock Purdy es tut mit den San Francisco 49ers. Das denke ich. Ich denke, dass das nicht passieren wird. Und dann aus Bills-Fansicht ist es für mich so, weiß ich nicht, so 31-17 für Buffalo.
Schau, das wird auf jeden Fall dem Spread ungefähr auch entsprechen. Tobi, the sky is the limit oder was ist das Motto?
The sky is the limit. Also ich habe das ja häufiger schon mal gesagt, an 9 von 10 Tagen oder in 9 von 10 Positionen werden die Bills das Spiel dann doch teilweise recht deutlich gewinnen. Wir müssen dafür sorgen, A, das hast du schon eben angesprochen, dass wir dranbleiben, also dass wir das Spiel eng halten, dann kann hinten raus eventuell was gehen, wenn dann eben diese positive Motivation in Druck umschlägt, weil ja jeder von den Bills einen deutlichen Sieg erwartet. Und wenn die Dolphins dann auf, wenn sie es irgendwie hinkriegen, zu führen oder so, dann kommen ja dann noch solche Sachen wie, wie Druck dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, das sehen andere Clipboard Jesus und Leute sicherlich anders, aber Martin hat das schon, aus meiner Sicht schon gut eingeordnet. Das wird auch McDermott nicht zulassen, dass die Bills die Dolphins unterschätzen. Da sind eher die, wie hast du das eben gesagt, die auf der Couch sitzen, diejenigen, die da dann vielleicht enttäuscht werden. Aber wenn wir es schaffen, das Ding lange eng zu halten und dass dann vielleicht hinterher der Druck kommt, dann haben wir eine Chance.
Ja.
Und es muss der Tag sein.
Ich sag ganz ehrlich, so natürlich aus Fansicht, ich respektiere jeden, ne? Jeden, der sein NFL-Team über alles liebt, Alter, und niemals gegen den setzen kann oder tippen kann, wie auch immer. Da habe ich immer großes Respekt vor, weil es kann immer alles so kommen. Du kannst immer ein Upset haben. Es sind die NFL-Playoffs. Aber rein aus Fansicht, und wenn ich jetzt rein objektiv betrachte, als sogar nicht-Bills-Fan, wenn ich das jetzt aus der Perspektive betrachte, und dann sehe als klar, Teddy raus,
Tua raus, das ist ja noch nicht sicher.
Skylar Thompson, Alter, dann sehe ich da leider keinen Delfin gewinnen. Sag ich ganz ehrlich so.
Ja.
Das möchte ich jetzt einfach mal so sagen, das ist jetzt eine objektive Meinung einfach.
Wenn, auf jeden Fall.
Ich glaube nicht, dass du irgendwo NFL Network einschaltest oder ESPN oder die irgendeine Show und da auch nur irgendeiner sagt, oh, Skylar Thompson is gonna throw for 450 yards, 6 touchdowns and he's gonna tear up the Bills. Das wird niemand sagen.
Natürlich nicht, warum auch? Wo soll es denn herkommen?
Ja. So.
Das ist ja auch überhaupt nicht despektierlich, wenn man sagt, dass die Bills es vermutlich klar gewinnen werden. Es ist ja, es rechnet ja in 99% rechnen ja einfach damit, dass es mehr oder weniger einfacher Sieg für die Bills wird. Also
ja, richtig. Davon gehen alle aus und davon gehen wir auch als Bills-Fans aus. Aber wie gesagt, unterschätzen sollte man nichts. Es ist die NFL. Und ganz besonders Division Rivals, ne?
Ja.
So, alles kann passieren. So, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, aber das ist bestimmt schon 5, 6, 7, 8 Jahre her, keine Ahnung. Ich weiß nur, da waren, glaube ich, die 49ers, glaube ich, sehr, sehr stark. Und da hatten die Rams so einen beschissenen Start, ey. Ich glaube, die hatten nur einen Sieg oder so. Ich glaube, das war sogar noch bevor die Jared Goff gedraftet haben. Und dann war da Aufeinandertreffen in der Regular Season und da waren irgendwie die 49ers bei 8-1 und die Rams bei 1-8 und auf einmal die Rams haben die Niners geschlachtet, so. Weißt du? So, ja. Und einfach nur aus dem Grund, es ist ein Division Rivalry Game gewesen. Man kennt sich, unterschätze niemals die Leute, die dich seit Jahren zweimal im Jahr sehen.
Weißt du? Ist doch
so.
Dieses Jahr. Eagles Commanders.
Ja, richtig, Alter. Die haben die Cowboys richtig auseinandergenommen. So, und das meine ich so, das Football, das möchte ich nicht ausschließen. Aber wenn du jetzt rein so, ich sag mal jetzt, wer geht jetzt ins Wettbüro und sagt, Alter, 500 Euro auf Miami? So, welcher macht das? Wer macht das jetzt?
Wenn ich zu viel Geld hätte, würde ich das machen, habe ich aber leider nicht.
Ne? Wie heißt nochmal der von den Falcons, der dieses Jahr gesperrt war?
Achso, Calvin Ridley, Mann.
Ja, genau, richtig.
Das ist auch so lächerlich, ne?
DeSean Watson, 11 Spiele. Nicht drüber reden.
Hey, DeSean Watson, 11 Spiele und Calvin Ridley wird ein Jahr gesperrt, weil er 1500 Euro von zu Hause auf die Falcons gesetzt hat. Sind behindert oder was? Das. Und das zum Thema, das trifft wieder den Punkt zum Thema Lösung in der NFL. Sponsor to you by Roger Goodell, who likes to give the Kansas City Chiefs with the number one seed. For free. So, das ist genau so eine Art von Lösung. Das kommt dabei rum, ey.
Ja gut, das ist halt...
Dass du hinterher Roger Goodell die Schuld gibst, wenn ihr Sonntag verliert.
Nein, das ist ja nicht. Das ist Quatsch. Dann habt ihr meinen größten Respekt, ey. Wenn ihr das wirklich schafft, Buffalo zu Hause vor dem verrückten Publikum, bei den Temperaturen... Sorry. Außerdem ist auch noch David im Stadion. Ihr wisst ja, was für ein Glücksbringer er für uns ist, ne? So.
Ja, jede, stimmt,
jedes Mal, wenn er bei euch im Podcast war.
Nein, nicht jedes Mal.
Die Serie wurde gebrochen, aber wie viel war das vorher?
Mensch, achtmal hintereinander.
Ja, achtmal hintereinander, hallo. Die Quote ist immer noch ganz gut auf unserer Seite.
Das ist richtig. Das ist richtig, ja.
Nee, aber also ich denke, die Dolphins müssen ein Kaninchen aus dem Hut zaubern. Das Kaninchen beinhaltet halt vermutlich mehrere Turnover. Und ich weiß nicht, ob sie es sich trauen, aber wenn sie Tyreek Hill als Returner sowohl für Punt als auch für Kickoff-Returns einsetzen und es einfach versuchen, das könnte nochmal ein Weg sein, um eventuell was zu schaffen. Aber also ich sag mal so, wenn die jetzt 50 Partien gegeneinander spielen, in der Konstellation, in der die beiden Teams jetzt aufeinandertreffen, gewinnen die Dolphins vermutlich 1, vielleicht 2. Ja, also die Bills sind einfach haushoher Favorit und ich bin Dolphins-Fan und natürlich, ich feuer die Dolphins an, als gäbe es keinen Morgen. Und ich wär schon zufrieden, wenn es halt keine hohe Niederlage wird. Ja, muss man einfach mal neutral gesehen so sehen. Ich freue mich mega auf das Spiel. Ich freue mich mega, dass die Dolphins endlich mal wieder in den fucking Playoffs sind. Ich meine, wir haben zwar Pech, auch beim letzten Mal, als wir in den Playoffs waren, musste unser Backup-Quarterback spielen, damals gegen die Steelers, als Tannehill verletzt war, da musste Matt Moore spielen. Es ist halt so, ich hoffe, dass Mike McDaniel irgendwie es schafft, jetzt mehr Sicherheit in Skylar Thompson irgendwie reingedrückt zu haben.
Wenn jemand, dann er. Ich finde, er ist, wie gesagt, ne, ich bin eh immer schon Fan vom Shanahan-Scheme offensiv gewesen und der kommt halt aus diesem Stammbaum und ich denke, wenn einer das meiste aus Skylar Thompson rausholen kann, dann ist es Mike McDaniels, sage ich euch ganz ehrlich. Und deswegen, ich bin halt derbe gespannt, ne, ich habe richtig Bock auf das Spiel so und wie gesagt, ich freue mich. Und geil ist auch für uns auf entspannt, schön deutsche Primetime, ne? Sonntag ja. 19 ja, Uhr, ja. Alter. Dann kannst du die Promille-Werte noch abbauen bis Montag, bis zum Büro.
Das geht auf jeden Fall.
Das stimmt.
Das geht auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Ja, gibt es noch etwas, was ihr loswerden wollt, Martin?
Nö, ich bin zufrieden, ich freue mich auf das Spiel und ja, auch dann, weiß ich nicht, vielleicht schreibe ich ja mit Tobi nochmal nach dem Spiel oder so oder die Tage danach und dann kann man sich ja nochmal gegenseitig ein bisschen bequatschen, was ein Review angeht oder so. Ne?
Und, können wir gerne tun, Tobi.
Ich finde, wir können in der Off-Season generell auch vielleicht mal so eine Folge machen nach dem Draft, um so die AFC-Division ein bisschen zu besprechen und unsere jeweiligen Drafts. Hätte ich mal Bock drauf, so. Weißt du? Ja. Was wir gegenseitig voneinander von den Draftpicks halten und was wir denken, wie das in die kommende Saison dann einfließen wird und so. Also ich persönlich hätte da Lust drauf. Aber ansonsten gibt es von mir nichts zuzufügen. War wie immer sehr nett bei euch und ich habe Bock aufs Spiel und kann es kaum erwarten, dass es Sonntag 19 Uhr schlägt.
Ja, da bin ich bei dir, Tobi.
Ja, bis auf den jetzt gerade Donnerstagabend 22 Uhr rausgekommenen Injury Report. Da kann ich einmal kurz die Namen vorlesen, derer, die gestern und heute nicht trainiert haben, aber sind dieselben. Hätte ich jetzt auch nichts. Also Armstead, Ickenberg, Lamb, Mostert, Shell, Tua, klar. Teddy Bridgewater soll längere Passversuche ganz gut hingekriegt haben. Würde ich nicht ausschließen, dass man den vielleicht aus dem Hut zaubert, aber werden wir sehen. Stand jetzt ist immer noch von Skylar Thompson auszugehen.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir es wieder geschafft. Endlich wieder Playoffs mit den Dolphins. Das erste Mal in der Geschichte des Dolphins Drive. Ich freue mich mega drauf. Martin, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, hier als Gast da
zu sein. Immer wieder gerne, Jungs. Müssen wir mehr machen.
Auf jeden Fall. Offseason sind wir dabei. Vielleicht sonst nächste Woche nochmal. Und ja, ihr da draußen folgt auch dem Podcast von Martin. Wir haben den euch in den Shownotes verlinkt. Und dann genießt einfach das Wochenende. Schaut Playoff Football. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig coole Spiele geben. Abonniert uns sonst überall da, wo es Podcasts gibt. Lasst eine Review da. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und ja, genießt das Spiel am Wochenende. Zündet vielleicht nochmal eine Kerze an. Vielleicht hilft das ja für Skylar Thompson. The sky is the limit. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.